Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Impeachment auf jeden Fall versus nein, das ist keine gute Idee. Wir sprechen hier im Podcast des Updates mit unseren Korrespondenten in Washington, die in der Sache Amtsenthebungsverfahren des US-Präsidenten Donald Trump ganz unterschiedlicher Meinung sind. Es heißt ja momentan andauernd quid pro quo. Es gibt kaum noch ein anderes Thema als Präsident Trump, der dem ukrainischen Präsidenten andeutet, es wäre nicht zu seinem Schaden, wenn der belastende Informationen zu Wahlgegner Joe Biden und dessen Sohn hätte. Wir sprechen drüber in dieser Episode des Update-Podcasts. Und wir sprechen auch über die Farbe Gelb und darüber, was sie in uns auslöst. Ilka Knigger aus dem Update-Team.
Genau, wir sprechen über die Emotionen, die wir mit der Farbe assoziieren. Denn unsere Umgebung, also das Land, in dem wir leben, beeinflusst unsere Wahrnehmung der Farbe Gelb, sagt eine Studie. Kleiner Einblick, Menschen aus Finnland assoziieren mit hoher Wahrscheinlichkeit Freude mit Gelb. Menschen aus Ägypten eher nicht.
Und auch noch Thema bei uns im Podcast Reich und Arm. Facebook-Gründer und Chef und Multimilliardär Mark Zuckerberg ist, wie viele Superreiche in den USA, auch der Meinung, kein Mensch sollte so viel Geld verdienen.
At some level, no one deserves to have that much money.
Das hat er gesagt bei einem öffentlichen Q&A, also Question and Answers vor seinen Mitarbeitern. Die Reichen, die immer reicher werden und die Armen, die arm bleiben, beschäftigen uns und zwar nicht in den USA, wo ja alles etwas extremer ist als bei uns, sondern bei uns in Deutschland. Hier im Podcast des Updates vom Montag, 7. Oktober 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das hier war heute in Berlin los. Wir sind nicht zu stoppen. Das war der Claim heute bei den Demos der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion. Heute waren Aktionen in vielen Städten rund um den Globus angelaufen, auch in Berlin eben. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten zu zivilem Ungehorsam hatte die Gruppe aufgerufen. Was waren das für Aktionen?
Ja, in Berlin ging es vor allem darum, heute den Verkehr zu stören. Dafür hat die Gruppe die Straßen am Großen Stern blockiert. Das ist im Westen der Stadt. Da treffen 5 mehrspurige Straßen aufeinander und deshalb gab es da auch ordentlich Stau. Die Polizei spricht von etwa 1000 Leuten, die da demonstriert haben. Mit dabei war auch die Seenotretterin und Kapitänin Carola Rakete und die hat dann auch eine klare Forderung an die Bundesregierung gestellt. Die soll den Klimanotstand ausrufen.
Ich war 2011 das erste Mal am Nordpol auf dem Forschungseis Polarstern, habe da gesehen, wie katastrophal die Auswirkungen sind. Und diese Art der Klimaerwärmung bedeutet wirklich, dass die Menschheit auf eine existenzielle Krise zusteuert. Und dem müssen wir uns als Zivilgesellschaft jetzt deutlich entgegenstellen.
Ja, und dann gab es noch eine Kundgebung am Potsdamer Platz. Das sah dann alles ein bisschen wohnzimmermäßig dort aus, mit Topfpflanzen und Sofas, die da aufgestellt wurden. Da waren rund 2000 Menschen dabei, alles ganz friedlich, ohne Krawall. Ganz anders übrigens als in London, Amsterdam, Wellington, in Neuseeland oder in Australiens Metropolis Sydney, da waren die Aktivistinnen und Aktivisten auch ein bisschen extremer und ein bisschen rougher drauf, haben auch eine Bankfiliale besetzt oder haben da demonstriert, wo die Behörden es eindeutig nicht erlaubt hatten. Und dort hat die Polizei dann auch viele Teilnehmende vorübergehend festgenommen.
Sag nochmal ganz kurz, was das Ziel von Extinction Rebellion ist und wie die sich einordnen lassen.
Ja, vielleicht kurz zu den Eckdaten. Die gibt es seit letztem Jahr, gegründet in London. Weltweit soll es über 480 Gruppen geben. Und das Ziel ist, dass der Druck wächst auf die Regierungen weltweit, damit die mehr gegen den Klimawandel tun. Und zwar, indem nicht nur demonstriert wird, sondern der Alltag in den Städten unterbrochen wird. Ganz gut zusammengefasst hat das heute Max Knospe. Der war auf der Demo in Berlin und hat einer Reporterin von uns erzählt, warum er hier mitmacht und nicht bei Fridays for Future.
Die Fridays for Future sind super, nur wir haben den Eindruck, dass die von der Politik nicht ganz ernst genommen worden. Das ist sehr schade. Und dafür müssen wir dann halt einen Schritt weitergehen und auch durch Störungen der öffentlichen Ordnung unterstreichen, dass es ein sehr ernstes Thema ist und dass die Dramatik der Klimakrise eben eine entsprechende Form findet. Dass Infrastruktur blockiert wird, Straßen besetzt werden, öffentliche Einrichtungen, auch wirtschaftliche Einrichtungen. Und das ist einfach für uns die nächste logische Konsequenz, um effektiv und wirkungsvoll gegen das Aussterben aufzustehen.
Ja, und zu den Zielen in Deutschland gehört, wie schon gesagt, dass der Klimanotstand ausgerufen wird und der Ausstoß von Treibhausgasen soll schon in den nächsten 5 Jahren radikal gesenkt werden, nämlich auf 0.
Davon ist die Regierung in Berlin ziemlich weit entfernt, vielleicht weiter als wir dachten. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hatte jedenfalls für Aufregung gesorgt. Da heißt es, das Klimapaket, das vor 2 Wochen vorgestellt wurde, das soll so gar nicht kommen, sondern einige Ziele sollen wieder aufgeweicht werden. Was ist da dran?
Ja, ganz konkret geht es um klimaschädliche Treibhausgase. Die Bundesregierung hatte das Ziel ausgerufen, bis 2050 soll Deutschland neutral sein. Der Spiegel berichtet, dass im Schlussentwurf jetzt nicht mehr steht, dass man dieses Ziel erreichen will, sondern nur noch verfolgen. Außerdem hat sich der Spiegel die vereinbarten Kontrollen mal genauer angeschaut. Also wie viel jedes einzelne Ministerium für seinen Bereich ausstoßen darf. Verkehr, Landwirtschaft, Bauen. Da soll es klare Vorgaben geben und die werden überprüft. Und welches Ministerium da schlammt, das muss dann nachlegen. So ist es jedenfalls vor 2 Wochen vereinbart worden. Der Spiegel schreibt, dass genau diese Kontrollmechanismen weichgespült werden sollen.
Was sagt die Bundesregierung dazu?
Ja, die weist die Vorwürfe deutlich zurück. Einmal kam Widerspruch vom Umweltministerium. Das sagt, im Gesetzentwurf steht nichts drin, was die Eckpunkte abschwächt. Und auch Kanzlerin Angela Merkel hat heute noch mal versprochen, wir bleiben bei den Kontrollen.
Es ist eine sehr große Nervosität im Augenblick gerade in der Diskussion. Und deshalb will ich ganz klar sagen, dieses Monitoring, diese Überwachung wird glasklar in dem Klimaschutzgesetz verankert sein. Ansonsten werde ich nicht zulassen, dass wir das verabschieden.
Ja, soweit die Kanzlerin. Reicht nicht, sagen Umweltverbände, denn die wollen, dass die Ministerien außerdem noch sanktioniert werden, wenn sie nicht vorankommen und die gesteckten Ziele eben nicht erreichen.
Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Impeachment, Amtsenthebungsverfahren. Die Demokraten in den USA haben sich lange dagegen gesträubt. Jetzt laufen aber Vorermittlungen zu einem solchen Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump und die US-Amerikaner, die diskutieren. Und das Tag für Tag. Ist das eigentlich jetzt ein kluger Schritt? Ist er wichtig für die Demokratie? Spaltet er die USA nur tiefer als ohnehin schon? Oder nützt ein Impeachment-Verfahren Trump nachher sogar vielleicht noch? Knifflige Fragen, so knifflig, dass sogar unsere Washington-Korrespondenten nicht der gleichen Meinung sind. Torben Ostermann und Martin Ganselmeier. Guten Abend, ihr beiden.
Guten Abend. Hallo.
Torben ist gegen ein Amtsenthebungsverfahren und Martin für das Impeachment. Und ihr habt jetzt live bei Deutschlandfunk Nova die Chance, für eure Standpunkte zu kämpfen. Und wir fangen mal mit den, ja, ich sag mal, Pro-Argumenten an. Martin, inwiefern sind die Ermittlungen und dieses anschließende mögliche Amtsenthebungsverfahren wichtig für die Demokratie in den USA?
Ja, ich war eigentlich immer gegen Impeachment. Aber das, was jetzt bei der Ukraine-Affäre ans Tageslicht kommt, das ist etwas, was weit, weit über parteipolitische Überlegungen hinausgeht. Ich finde, es wird immer deutlicher, der Präsident hat sein Amt missbraucht. Er hat gesagt, ihr bekommt US-Militärhilfe und einen Empfang im Weißen Haus, wenn ihr Ermittlungen gegen Joe Biden einleitet. Im Klartext, er hat sein Amt missbraucht dafür, dass er innenpolitisch einen Vorteil gewinnt. Und anders als bei den Russland-Ermittlungen und Mueller geht es nicht um eine zurückliegende Wahl, nicht um die Wahl 2016. Es geht um die kommende Präsidentschaftswahl, um den Schutz der Wahl 2020. Und Trump hat kein Unrechtsbewusstsein. Er hat sogar China aufgefordert, sich einzumischen. Ich bin der Meinung, die Demokraten und auch der Kongress, also die Legislative, kann gar nicht anders als zu sagen, einen Präsidenten, der dermaßen außer Rand und Band ist, den muss man stoppen. Man muss jetzt ein Zeichen setzen mit diesem Impeachment, sonst können sich künftige Präsidenten auf dieses schlechte Präzedenzfall berufen.
Torben, niemand steht über dem Gesetz und der Verfassung, erst recht nicht der US-Präsident. Wäre es nicht essentiell, durch so ein Impeachment genau das auch zu zeigen?
Es stimmt, dass niemand über dem Gesetz steht und die Sachen, die Trump gerade vorgeworfen werden, sind wirklich gravierend und besorgniserregend. Das Problem ist, dass das Impeachment kein strafrechtliches Verfahren ist, sondern es ist im Grunde ein politischer Prozess. Das heißt, Politiker stimmen am Ende darüber ab, ob sozusagen der Präsident schuldig ist und seines Amtes enthoben wird oder nicht. Und genau da sehe ich die Schwierigkeit. Denn der Senat entscheidet am Ende und da sind Trumps Republikaner in der Mehrheit. Das heißt, am Ende wird Trump wahrscheinlich freigesprochen und das nutzt ihm natürlich, weil er sagen kann, wie schon bei der Russland-Affäre, seht her, ich bin freigesprochen, an den Vorwürfen ist nichts dran und er könnte daraus gestärkt hervorgehen, obwohl er diese Dinge getan hat.
Aber soll man deswegen jetzt schon die Flinte ins Korn werfen, wenn man ganz klar sieht, da gab es einen heftigen Rechtsverstoß, soll man deswegen sagen, wir verzichten auf ein Impeachment, das werden künftige Generationen bereuen. Ich glaube, die Demokraten zeigen hier Staatsräson und die Republikaner, wenn sie eben auch klarer erkennen, vielleicht schließen sich doch einige an.
Ihr habt gerade das Wort Präzedenzfall genannt. Das wäre natürlich auch für zukünftige Generationen ein Präzedenzfall. Das heißt, es kann durchaus wieder passieren.
Das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr. Und die Demokraten sind sich dessen bewusst. Wenn jetzt der Kongress sagt, das hat eh keine Chance, weil am Ende im Senat die Republikaner die Mehrheit hat und wir unternehmen nichts, dann verzichtet im Prinzip die Legislative auf ein wichtiges Kontrollinstrument. Es geht hier auch um die Balance zwischen Regierung und Volksvertretung. Und wenn jetzt nicht die Demokraten da klar sagen, das reicht, das ist ein klarer Verstoß, dann werden das möglicherweise künftige Generationen bereuen, weil ein Präsident dann häufiger dazu greift, dass er sein Amt dermaßen missbraucht zu innenpolitischen Zwecken.
Aber das übergeordnete Ziel der Demokraten ist ja, Trump aus dem Weißen Haus rauszubekommen. Sollte dieses Impeachment schiefgehen, wird es garantiert auf Trump einzahlen und das würde Trump unter Umständen eine zweite Amtszeit bescheren. Und das ist ja eigentlich das Letzte, was die Demokraten wollen.
Das, lieber Torben, kann tatsächlich passieren. Da stimme ich mit Torben Ostermann absolut überein. Es kann sein, dass am Ende dies Trump mehr nützt. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass die Demokraten jetzt eine staatspolitische Verantwortung haben, hier ein Stoppschild aufzuzeigen, auch wenn es ihnen möglicherweise bei der nächsten Wahl nicht nutzt, sondern schadet.
Dann lass uns mal über die Kernfrage noch sprechen. Hat Trump seine persönlichen Interessen über die Interessen der USA gestellt? Ist dieses Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky eindeutig genug? Gibt es genug her für ein Impeachment, Torben?
Nach allem, was wir wissen, sieht es ganz klar danach aus, dass er sein Amt missbraucht hat, um einen persönlichen Vorteil daraus zu gewinnen. Und trotzdem sind wir in diesem Dilemma, dass das Impeachment am Ende nichts bringt.
Ja, aber die Zeichen werden immer deutlicher. Es gibt jetzt einen zweiten Whistleblower. Schon das Transkript am Anfang, da hat Trump ja seine Bitte fast wie ein Mafia-Pate formuliert. Ja, Ukraine ist ein schönes Land, aber wir hätten da noch eine Bitte. Der SMS-Wechsel zwischen Trumps Sondergesandtem Kurt Volker und dem amerikanischen EU-Botschafter, auch da eine klare Verbindung zwischen den beiden Ermittlungen und der US-Militärhilfe. Also ich glaube, da wird noch mehr rauskommen und es wird ziemlich klar und deutlich sein. Und es ist ein überschaubares Feld, anders als die Russland-Ermittlungen von Mueller, wo man über 2 Jahre sehr, sehr viele Themen hatte. Hier ein kleines, überschaubares Feld, das zeigt, wie sehr Trump sein Amt missbraucht hat.
Also du meinst, dass die Menschen in den USA diese Problematik auch besser erkennen, besser verstehen als jetzt die Russland-Affäre damals. Aber ihr bekommt es ja beide mit im Land, wie die Stimmung ist. Ihr seht die News-Sendungen, ihr seht auch die Late-Night-Shows. Es gibt ja fast kein anderes Thema mehr. Wird die Gesellschaft dadurch momentan noch mehr gespalten?
Absolut. Trump ist radikaler denn je in seiner Wortwahl, hat auch schon den Begriff Bürgerkrieg benutzt, um darauf hinzuweisen, dass sozusagen das drohende Impeachment jetzt das Land zerreißen kann. Also da geht's kaum noch krasser. Das Problem ist allerdings, dass die Demokraten jetzt versuchen müssen, dieses Narrativ zu entwickeln, weg von es geht sozusagen um uns und dass wir das Weiße Haus zurückerobern. Und das hat man gestern auch gemerkt in einigen Talksendungen. Die Demokraten versuchen jetzt zu sagen, liebe Amerikaner, es geht um die Verfassung. Das ist gerade ganz spannend zu beobachten, aber es bleibt sozusagen sehr, sehr unübersichtlich.
Ein Vorteil, wenn ich das ergänzen darf, ein Vorteil hat das Ganze für die Demokraten. Sie treten jetzt geschlossener auf, denn lange Zeit gab es ja diese zwei Lager bei den Demokraten. Die einen, die immer schon Trump impeachen wollten und die anderen, die dagegen waren. Aber selbst die, die am skeptischsten waren und die gesagt haben, das bringt alles nichts, das ist kontraproduktiv, selbst die sagen jetzt, es gibt keine Alternative mehr, wir müssen das durchziehen.
Unsere Korrespondenten Torben Ostermann und Martin Ganselmeier live aus Washington beim Amtsenthebungsverfahren des US-Präsidenten. Ganz unterschiedlicher Meinung, spannende Diskussion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bürgerkrieg, ja quasi vorbei, da droht in Syrien der nächste große Konflikt. Eine türkische Militäroffensive in Nordsyrien könne jederzeit beginnen. Das hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heute auf einer Pressekonferenz gesagt. Die USA haben auch schon quasi den Weg dafür freigemacht, begonnen ihre Truppen von der türkisch-syrischen Grenze abzuziehen. Was will der türkische Präsident in Nordsyrien und was könnte ein türkischer Einmarsch dort für diese Region, auch für uns hier in Europa, bedeuten? Darüber sprechen wir heute Abend mit der Journalistin Christine Hellberg. Sie hat schon mehrere Bücher zum Syrien-Konflikt veröffentlicht. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Frau Hellberg, Erdogan hat was gegen die Kurden in Nordsyrien. Was genau hat er vor in dieser Region?
Nun, der Nordosten Syriens wird in einem de facto autonomen Gebiet von der kurdischen Partei der Demokratischen Union kontrolliert. Das ist eine Schwesterpartei der PKK und das sind Terroristen aus Sicht Ankaras. Und deswegen möchte Erdogan also diese autonome Region schwächen. Er möchte diese Milizen eigentlich von dort vertreiben. um auch die eigenen Kurden im eigenen Land nicht zu ermutigen, Ähnliches zu planen. Das ist das eine. Und gleichzeitig möchte er syrische Geflüchtete dahin zurückführen. Denn die Türkei hat ja 3,6 Millionen Syrer aufgenommen. Und jetzt sagt Herr Erdogan, das werden uns alles zu viele hier. Die Stimmung im Land kippt. Die Leute wenden sich gegen diese Geflüchteten. Die siedeln wir jetzt einfach in dieser Sicherheitszone, sogenannte Sicherheitszone an. Also Erdogan will 30 Kilometer entlang der Grenze unter türkische Kontrolle stellen und dort dann syrische Geflüchtete ansiedeln.
Also syrische Geflüchtete zurück nach Syrien, egal woher sie kommen.
Das ist das Problem, denn die allermeisten dieser Syrer stammen ja gar nicht aus dieser Region, sondern stammen aus Homs, aus Damaskus, aus Aleppo, sind überwiegend arabische Syrer. Und dieses Grenzgebiet, vor allem der Nordosten, ist doch sehr kurdisch geprägt. Und das bringt natürlich schon den nächsten Konflikt mit sich, weil dann andere vertrieben werden. Wir haben ja die Beispiele schon in Afrin, wo die Türkei Anfang 2018 ein Gebiet erobert hat, und nördlich von Aleppo, wo Herr Erdogan eigentlich ein türkisches Protektorat eingerichtet hat. Und da sehen wir ja schon, wie das läuft. Das ist eine demokratische Veränderung, das heißt ethnische Veränderungen, und das bringt ja immer wieder neue offene Rechnungen und gesellschaftlichen Unfrieden für viele Jahre.
Also Erdogan hat seine Ideen, hat seine Gründe, und dafür lassen die USA jetzt ihre kurdischen Verbündeten fallen, die sie im Kampf gegen den IS ja jahrelang unterstützt haben, ne?
Genau, das fühlt sich für die Kurden tatsächlich wie ein Verrat an. Also auch für Kurden, die jetzt gar nicht für diese Partei sind, da für die PKK-nahe Partei, sondern die fühlen sich wirklich verraten, mal wieder von der Geschichte. Das heißt, man hat eben für den Westen, auch zusammen mit dem Westen, den IS bekämpft und wird jetzt gegenüber Erdogan im Stich gelassen. Das ist natürlich auch ein schlechtes Signal der US-Außenpolitik an alle anderen Verbündeten, ne? Weil wenn Trump sagt, vielen Dank, dass ihr für uns gekämpft habt, aber jetzt lassen wir euch mal eben fallen, dann ist es nicht besonders nachhaltig, und andere haben dann natürlich auch kein großes Vertrauen mehr in die Worte des US-Präsidenten.
Dann schauen wir mal aber auch auf uns, auf die EU. Stehen wir in der EU nicht auch in der Verantwortung? Immerhin sind die Flüchtlinge, die Erdogan da ansiedeln möchte, die ja jetzt momentan noch in der Türkei sind, ja genau die Menschen, die die Türkei laut EU-Türkei-Abkommen von der EU fernhalten soll.
Ja, tatsächlich besteht eigentlich die EU-Außenpolitik oder auch die deutsche Außenpolitik ja nur darin, Syrer fernzuhalten. Ja, das ist ja auch das Erpressbare. Also Herr Erdogan hat eigentlich Europa tatsächlich in der Hand, indem er sagt, liebe Leute, ich sorge dafür, dass die Syrer euch nicht erreichen in Europa. Dafür überweist mir bitte Geld, dann kann ich in meiner Pufferzone hier schöne Häuser bauen für die Syrer. Das ist natürlich wirklich eine dramatische Forderung, weil es letztlich darum geht, um Landnahme geht aus der Türkei. Und Europa hat eine Verantwortung für diese Region. Nochmal zur Erinnerung, wir haben ja auch gekämpft in dieser Anti-IS-Koalition. Auch die deutsche Bundeswehr hat dort Aufklärungsflüge geflogen. Wir haben dort auch viel Zerstörung angerichtet, wären also auch zuständig für Wiederaufbau in dieser Region. Wir haben auch Verantwortung für unsere IS-Kämpfer. Ja, es sind mehrere tausend europäische IS-Kämpfer, die sitzen in den Gefängnissen dieser kurdischen Verwaltung, und die Kurden sind damit auch überfordert. Die sind wir nicht mal bereit zurückzunehmen, obwohl sie sich bei uns radikalisiert haben. Und wir haben eben eigentlich eine Verantwortung für diese kurdischen Verbündeten. Wir müssten eigentlich sagen, okay, wir trennen diese Kontrahenten. Wir machen wirklich eine Pufferzone. Auf der einen Seite diese kurdischen Volksverteidigungseinheiten, auf der anderen Seite die Türkei, und wir machen eine neutrale Pufferzone, damit die sich nicht in die Quere kommen. Aber dazu ist keiner bereit, und deswegen weiß Herr Erdogan, er hat jetzt eigentlich freie Fahrt für das, was er dort vorhat.
Syrien-Expertin Christine Hellberg in Deutschlandfunk Nova über den drohenden neuen Konflikt an der Grenze zur Türkei in Nordsyrien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also meine Assoziationen mit der Farbe Gelb sind, da hat jemand in den Schnee gepinkelt. Oder? Wenn es was Schönes sein soll, was Schönes Gelbes, dann Sonnenblumen. Sonnenblumen mag ich sehr gerne. Die verbreiten Freude. Ilka, was bei dir?
Ich habe heute direkt irgendwie an Neid gedacht, komischerweise. Oh. Man sagt ja immer so, oh, Gelb ist die Farbe des Neids.
Also ein Forschungsteam hat eine Befragung in über 50 Ländern gemacht und untersucht, in welchen Ländern Gelb mit Freude verbunden wird. Also finden wir Gelb nur in unseren Breitengraden toll, weil es bei uns gemäßigt ist und wir an Sonne und an Eisessen denken. Und in der Sahara, da sieht das ganz anders aus, weil wenn die an Sonne denken oder an zu viel Sonne, da brutzelt es halt doch ein bisschen anders als bei uns. Ilka Knigge hat sich diese Studie, die im Journal of Environmental Psychology veröffentlicht wurde, genauer angeschaut. Ilka, in welchen Ländern wird denn Gelb besonders gefeiert? Also welche Menschen verbinden Freude mit Gelb?
Die Finninnen und Finnen, die führen diese Liste an. Dort liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Gelb mit Freude assoziiert wird, bei fast 90%. Danach folgen dann Länder wie Island und Neuseeland. Und am Ende der Liste steht Ägypten. Dort liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Gelb mit Freude verbunden wird, nur bei knapp 6%.
Und wie sieht es bei uns in Deutschland aus?
Ja, Deutschland liegt über dem Durchschnitt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Gelb mit Freude verbinden, liegt so zwischen 60% und 70%. Der Durchschnitt ist bei knapp unter 50%.
Jetzt musst du aber mal genauer aufdröseln, wie sowas gemessen wird.
Die Studienautoren und Autorinnen, die haben so eine Online-Befragung gemacht in 55 verschiedenen Ländern. Und dieser Online-Fragebogen, der sah dann so aus, dass du nach deinen Emotionen in Assoziation mit einer Farbe gefragt wurdest. Also da stand dann eben Gelb, ausgeschrieben als Wort, wichtig, weil sie eben nicht sicherstellen konnten, dass die Farbe auf jedem Bildschirm gleich aussieht. Und die Menschen, die mussten dann angeben, welche Emotionen sie mit dieser Farbe verbinden. Es gab dann so eine Liste von 20 Emotionen, sowas eben wie Freude, aber auch Interesse, Schuld, Enttäuschung, Hass. Und bei diesen Emotionen musste dann auf einer Skala angegeben werden, ob und wie sehr die mit der Farbe verbunden wurden. Außerdem haben die Forschenden Daten über die Sonnenstunden in dem Land, die Entfernung des Landes vom Äquator, den Niederschlag und die Tageslänge erhoben.
Und wie ist da der Zusammenhang?
Ja, Teilnehmende aus regnerischen Ländern, die weiter entfernt vom Äquator liegen, die haben Gelb mehr mit Freude assoziiert als die anderen Teilnehmenden.
Wie entsteht denn überhaupt so eine Assoziation einer Farbe mit einer Emotion?
Farbforscher Professor Axel Fenn, der sagt, wie wir so eine Farbe wahrnehmen, das hat was mit Synästhesie zu tun, also mit der Verbindung dieser Farbe mit Sinneseindrücken, zum Beispiel mit der Haptik von einem Gegenstand, der eine bestimmte Farbe hat, oder mit dem Geschmack oder dem Geruch oder zum Beispiel auch einem Geräusch, das wir mit dieser Farbe verbinden. Und da merken wir dann sogar, wenn was nicht so ganz stimmt. Hier ein Beispiel von Axel Fenn.
Wenn ich Ihnen ein Bonbon anbiete, das so ein bisschen gelbbraun gefärbt ist und es schmeckt säuerlich, dann stimmte etwas nicht mit der Darstellung der Verpackung. Man erwartet einen anderen Geschmack, nämlich süßlich, ein bisschen honighaft.
Und in dieser Synästhesie, da könnte eben für die Studienautorinnen und Autoren eben auch der Grund für die Ergebnisse liegen. In den Ländern, in denen Menschen Gelb mit Freude assoziieren, vermuten sie dann einen Zusammenhang mit so Erfahrungen wie dem angenehmen Gefühl von Wärme auf der Haut in der Sonne.
Und umgekehrt, wie sieht es dann in Ländern aus, in denen Gelb wenig mit Freude verbunden wird?
Ja, dort vermuten die Forschenden andere Erfahrungen mit Gelb aufgrund der Bedingungen im Land. Professor Axel Fenn erklärt das für Ägypten so.
Ich kenne dieses ägyptische Gelb, das ist ein ziemlich warmes Gelb, das ist eine Farbe, die ist heiß und sieht aus, wie wenn ein kommender Sandsturm zu erwarten ist.
Laut Fenn können solche Erfahrungen aber eben auch beeinflusst werden, zum Beispiel durch die Medien. Oder im Falle Neid, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, hat er diese Erklärung.
Das hat eine kulturhistorische Verbindung bei uns. Das Gelb, was spielt eine wichtige Rolle in der gesamten Judenverfolgung, die deswegen gelbe Zeichen tragen mussten. Alles das, was in diesen Bereich des Beneidens, der Missgunst, des Betrugs ging, hatte diesen Gelbton.
Unsere Umgebung, das Land, in dem wir leben, beeinflusst unsere Wahrnehmung der Farbe Gelb. Das zeigt eine Studie der Forschenden aus verschiedenen Ländern, die im Journal of Environmental Psychology veröffentlicht wurde. Wie die Forschenden das herausgefunden haben alles und warum wir Farben mit bestimmten Emotionen assoziieren, hat euch Ilka Knigge aus dem Update-Team gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ja so, manche in Deutschland verdienen sehr viel bis normal oder auch gut, andere verdienen eher wenig. Und dann gibt es komplette Ausreißer nach oben.
Frau Klatten hat letztes Jahr in jeder halben Stunde so viel Geld bekommen, wie ein Polizeibeamter nach der Ausbildung netto im ganzen Jahr bekommt. Und das hat für mich mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun.
Sagt Juso-Chef Kevin Kühnert in einem Gespräch mit dem Komiker Kurt Krömer. Susanne Klatten, die zusammen mit ihrem Bruder Stefan Quandt 46% der BMW-Aktien hält, verdient damit jeden Tag 1,5 Millionen Euro. Gleichzeitig werden Geringverdiener relativ dazu ärmer. Das ist das Ergebnis des Verteilungsberichts des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, WSI, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Woran das liegt, warum das uns so stört oder auch wirklich stören sollte und wie wir es in den Griff bekommen können. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Ich fange jetzt an zu studieren. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht und ich will auch studieren, aber ein großer Grund ist mit Sicherheit auch, dass ich zu wenig verdient habe in meiner Ausbildung.
Sarah treffe ich vor der Uni in Köln. Sie ist ausgebildete Erzieherin. Mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen einer Erzieherin landet man statistisch weit, weit entfernt von BMW-Erbin Sabine Klatten.
Wenn man irgendwann mal eine Familie ernähren möchte und aber auch unabhängig bleiben möchte als Frau.
Niedrige Einkommen gibt es. Aber statt sie als ein gesellschaftliches Problem zu sehen, versucht erstmal jeder Einzelne für sich persönlich einfach mehr als wenig zu verdienen.
Indirekt beschäftigt man sich vielleicht damit zu wenig, weil man zu viel mit seinen eigenen Sachen zu tun hat und sich wirklich darauf fokussiert, erfolgreich zu sein oder das, was man sich vorgenommen hat, zu erreichen.
Aber auch wenn Sarah, Leon und Lukas...
Da setzt er eher den Fokus so ein bisschen auf mich.
Also wenn sich alle drei darum kümmern, dass sie selbst erfolgreich sind und gut verdienen, bleibt da trotzdem am Ende ein Problem für alle mit der Ungleichheit.
Einkommensungleichheit, das ist, glaube ich, so verständlicherweise die wichtigste Dimension sozialer Ungleichheit.
Dorothee Spannagel, Expertin für Verteilungsfragen beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung.
Weil eben je unten mit Einkommen eben auch immer Lebenschancen zusammenhängen. Und das heißt, je ungleicher die Einkommen verteilt sind, desto ungleicher sind eben auch die Lebenschancen verteilt.
Um Ungleichheit der Einkommen zu messen, nutzen Statistiker den Gini-Koeffizienten. Liegt er bei 1, hieße das, eine Person verdient alles allein. Läge er bei 0, dann würden alle genau gleich viel verdienen. In Deutschland liegt er laut der aktuellen Studie bei 0,297 und damit auf einem historischen Höchststand. Grund dafür seien vor allem die bereits niedrigen Einkommen, die weiter abgesackt seien. Sozioökonomen sind der Meinung, viel Ungleichheit belastet die Demokratie.
Ja, das ist tatsächlich so, dass eine zu stark steigende Einkommensungleichheit die Gesellschaft, wenn man so will, vor einer Zerreißprobe stellt. Das heißt, dass sich zum Beispiel die unteren Einkommensschichten politisch verabschieden, die gehen nicht mehr wählen. Das wissen wir zum Beispiel von Forschungen aus den USA, dass sie sich politisch nicht mehr repräsentiert fühlen, dass sie sich abgehängt fühlen. Wir sehen es in anderen Ländern zum Beispiel, dass sich aber auch sehr Reiche aus der Gesellschaft zurückziehen. Also mit ganz unterschiedlichen Formen. Ich habe das mal in Brasilien erlebt, in Sao Paulo, die sehr Reichen, die nehmen nicht mal im öffentlichen Verkehr teil an dem öffentlichen, sondern die verwenden zum Beispiel den Hubschrauber, wenn die von A nach B müssen.
Wenn Einkommensungleichheit unsere Demokratie gefährdet, dann müsste es erstes politisches Gebot sein, hier dagegen zu halten. Zum Beispiel mit mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung, höherem Mindestlohn oder, um das Ganze von oben anzugehen, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz anheben und Steuerhinterziehung und Steuerflucht bekämpfen. Doch die gleichen Zahlen können auch ganz anders interpretiert werden.
Den Leuten geht es nicht immer schlechter, sondern man hat halt einfach über 1 Million arme Menschen ins Land geholt. Und das ist ja der einzige Faktor, warum das jetzt so ist.
Rainer Zittelmann ist Reichtumsforscher. Er sieht eher Probleme, wenn den Gutverdienern wie Frau Klatten ihr Einkommen geneidet wird.
Das nenne ich Angestellten-Denken. Angestellte und Arbeiter, die denken, dass praktisch das Gehalt proportional sein muss zum Zeiteinsatz oder wie sehr man sich anstrengt, so als Art Schweißprämie.
Aber Manager und Spitzensportler würden eben nach einem anderen Prinzip entlohnt. Sie seien so etwas wie knappe Güter und daher teuer. Das scheint also eine Frage der Perspektive. Seine Relativierung der Ungleichheit aber, indem er sagt, das seien Folgen von armen Einwanderern, die weist Dorothee Spannagel zurück.
Wir haben, auch wenn man die Migration einfach außen vor lässt, rein statistisch, rechnerisch außen vor lässt, sehen wir, dass trotz der guten konjunkturellen Lage und der guten Arbeitsmarktdaten die Einkommensungleichheit tendenziell steigt, nicht zurückgeht und auch Armut steigt und nicht zurückgeht.
Die Frage, ob das so bleibt oder ob wir das ändern wollen, ist eine politische.
Also viele interessieren sich dafür, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube auch, viele nehmen es so, wie es ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Leben, so wie wir es kennen, mit Bäumen und Tieren und Bakterien und Menschen und so, gibt's wahrscheinlich nicht nur auf der Erde. Bis heute wurde aber außerhalb unserer Biosphäre noch kein Leben entdeckt und auch keine Beweise für außerirdisches Leben. Deswegen ist die aktuelle Entdeckung bei einem der Saturnmonde so spannend. Dieser Mond schleudert Bausteine von Aminosäuren ins All. Diese chemischen Verbindungen gelten als Grundbausteine des Lebens auf der Erde. Enceladus heißt dieser Mond, ausgerollt ist er ungefähr so groß wie die Türkei. Da müssen wir drüber sprechen mit dem Astrophysiker Michael Büker. Michael, was ist das für ein Mond? Was kann der?
Enceladus ist ein ziemlich kleiner Mond, der umkreist den Saturn und er ist einer von ziemlich vielen. Saturn hat über 60 oder 70 Monde, die man zum großen Teil auch erst in den letzten 10, 20 Jahren gefunden hat, weil viele davon so klein sind. Enceladus gehört zu den mittelgroßen und ist ein Mond, der praktisch komplett aus Eis besteht. Aber, und das ist das Spannende, nicht nur Eis, sondern vermutlich auch flüssiges Wasser in einem Bereich zwischen dem Kern und der gefrorenen Oberfläche des Planeten.
Und was ist jetzt die neue Erkenntnis? Könnte es Leben auf diesem Saturnmond geben?
Hinweise darauf, dass es lebensfreundliche Bedingungen im Inneren geben könnte, hat man daher, dass Enceladus sein Eis und sein Wasser sozusagen nicht für sich behält, sondern durch Geysire, das heißt also Stellen, wo die Oberfläche aufgerissen ist und Teile des Wassers raus ins All sprüht. Und die konnte man analysieren. Die Raumsonde Cassini ist über 10 Jahre lang im Saturnsystem unterwegs gewesen und hat welche von diesen Teilchen aufgefangen. Und da ist jetzt das Aufregende dabei, dass man organische Moleküle gefunden hat, Verbindungen von Stickstoff und Sauerstoff, die Bausteine von Aminosäuren sein könnten.
Und das wissen wir jetzt auch von Cassini oder können wir auch so weiter hochgucken?
Man kann sich natürlich das Saturnsystem mit Teleskopen angucken und man sieht zum Beispiel das Wasser, das der Enceladus raussprüht, als einen feinen Ring um den Saturn. Der Saturn hat ja viele große, prächtige Ringe und ein kleinerer Teil davon kommt auch von Enceladus. Aber zu analysieren, welche chemischen Verbindungen das genau sind, das hat nur funktioniert, weil wir mit Cassini in der Nähe waren und das ein Instrument dabei hatte, das darauf spezialisiert war, die chemische Zusammensetzung von Kleinteilchen, die durchs All fliegen, zu untersuchen.
Wenn dieses Material vom Mond ins All geschleudert wird, also von diesem Saturnmond, könnte das bedeuten, dass sich diese Grundbaustoffe des Lebens von dort aus verteilen im All oder sterben die? Nee, die haben ja gar nicht gelebt. Also insofern können sie nicht absterben. Aber was passiert mit denen?
Ja, also diese Bausteine sind tatsächlich unterwegs und das weiß man auch von anderen Stellen im All. Man hat schon in sehr weit entfernten Galaxien komplexe Moleküle gefunden, die auch überraschend sind, zum Teil Salz zum Beispiel oder auch Alkoholmoleküle irgendwo mitten im All. Dass die allerdings schon so weit zusammengebaut wären oder Teil einer Reaktion gewesen sein müssten, die auf tatsächliches Leben schließen lässt, das ist noch nicht gefunden worden. Das heißt, Bausteine, Grundbausteine und Voraussetzungen für das Leben finden wir an immer mehr Orten und nun eben auch beim Saturnmond Enceladus. Nachweise dafür, dass es da tatsächlich aber auch kreucht und fleucht, die lassen immer noch auf sich warten.
Astrophysiker Michael Büker hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.